Ich habe zu ihm gesagt, sag mir die Wahrheit. Und er hat gesagt, welche Wahrheit? Und zeichnete rasch etwas in seinen Notizblock. Er hat es mir hinterher gezeigt. Es war ein langer, langer Zug mit einer großen schwarzen Rauchwolke. Und er beugte sich aus dem Zugfenster und winkte mit dem Taschentuch. Ich habe ihm in die Augen geschossen. Er hatte mich gebeten, ihm eine Thermosflasche für die Reise fertig zu machen. Ich bin in die Küche gegangen und habe Tee gekocht, Milch und Zucker dazu getan und ihn in die Thermosflasche gefüllt. Dann habe ich den Becher fest zugeschraubt und bin ins Arbeitszimmer zurückgegangen. Da hat er mir die Zeichnung gezeigt. Und ich habe den Revolver aus seiner Schreibtischschublade genommen und auf ihn geschossen. Ich habe ihm in die Augen geschossen. Aber ich dachte schon sehr lange, dass ich ihm früher oder später etwas antun würde. Dann habe ich mir Regenmantel und Handschuhe angezogen und bin gegangen. Ich habe in der Bar einen Kaffee getrunken und bin aufs Geratewohl durch die Stadt gelaufen. Der Tag war recht kühl und es wehte ein leichter Wind, der nach Regen schmeckte. In den Anlagen habe ich mich auf eine Bank gesetzt, die Handschuhe abgestreift und meine Hände betrachtet. Ich habe den Ehering abgenommen und eingesteckt.
Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge der Literaturermittlerin. Ich bin Lynn Leisner und mir gegenüber sitzt wie immer
Jelena Wolitsch.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, besonders sehr auf diesen Podcast. Das ist ja immer so, man recherchiert immer unglaublich viel und liest viel und wir unterhalten uns ganz, ganz viel natürlich über das, über unsere Podcast-Folge, über das, was wir gelesen haben. Und ich freue mich dann immer über den Moment, das alles kundtun zu können und vor allem euch das alles zu erzählen und unser Wissen und unsere Ideen mit euch zu teilen.
Genau.
Und heute ist unser Thema
Natalia Ginzburg.
Und ich stelle ja immer die Eingangsfrage gern an dich. Wie würdest du kurz zusammengefasst beschreiben, was für eine Frau war Natalia Ginzburg?
Es ist schwierig. Ja, was für eine Frau war sie? Also ich habe ihren Namen schon in meiner Kindheit eigentlich gehört. Meine Eltern haben ihre Bücher schon gelesen. Das heißt 60er Jahre. Ne? Und später im Studium, also 80er Jahre, habe ich sehr viel, weil ich Italienisch als zweites Fach hatte an der Uni. Ich habe sehr viel von ihr gelesen und ich erinnere mich, dass im italienischen Unterricht, also ich habe auch Sprache und Literatur gemacht und im Sprachunterricht gab es eben von Professorin Brunetti ein Lehrwerk und in diesem Lehrwerk gab es einen langen Ausschnitt von Natalia Ginzburg unter dem Titel Lui e Lei, er und sie. Und das war so ein Ausschnitt, wo sie praktisch den Mann an ihrer Seite beschreibt. Erst später habe ich eigentlich, also damals fand ich das so gut, weil sie beschreibt ihren Mann als einen intelligenten, adretten, aktiven, engagierten Arzt, der ständig eben unterwegs ist, in jeder Diskussion teilnimmt, von Frauen angehimmelt wird, weil er gut aussieht, immer aufpasst, wie er aus dem Haus rausgeht, dass er immer herausgeputzt ist und immer beschäftigt ist, ganz viel weiß, ganz viel tut. Und für sich selbst, sie sagt, also ich bin nicht so blendend wie er. Ne? Ich bin eigentlich eine kleine graue Maus und am liebsten liege ich auf meinem Sofa und dann kommt das Verb auf Italienisch oziare. eigentlich ja herumträumen, nichts tun, einfach Gedanken so ja schweben lassen, schweifen lassen, ne? Über dies und jenes nachdenken oder gar nichts machen. Das fand ich total schön und irgendwie super. Also,
auch sehr ehrlich.
Sehr ehrlich, genau das Wort ist mir jetzt auch im Kopf. Aber ich fand das damals, weil ich habe mich natürlich in dieser Person gesehen. Ne? Und jemand, und sie hat auch da gesagt, also ich lese gerne, ich schreibe gerne, also als ob man alles gern tut, was im Grunde genommen nicht viel Sinn ergibt aus der Perspektive. Und das ist auch das, was wir beide, wenn wir denken, darüber nachdenken, was, wie sieht die heutige Welt aus und wie sah die Welt aus, aus der unsere Autoren, die wir gerne besprechen, kommen. Das ist auch dieser Riesenunterschied. Also heute muss alles irgendeinen wirtschaftlichen Wert haben. Und für Natalia Ginzburg eigentlich war alles, was heute so ein bisschen ja, Geldverschwendung bedeutet, ne, oder Zeitverschwendung, war unheimlich wichtig. Und das ist, ich glaube, auch meine Zeit, weil das sind so, ich bin 60er geboren, also das sind so Jahre, wo ganz, ich habe manchmal den Eindruck, andere Werte eben, ja, respektiert richtig. Wurden oder angestrebt wurden. Ne? Also, und dazu gehört Natalia Ginzburg. Und ich komme auch aus einer Familie, die sehr links war. Also meine Eltern waren glühende Kommunisten und haben alle Tiefen und Höhen der kommunistischen Partei mitgelitten und miterlebt. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo ich mich sehr mit Natalia Ginzburg verbunden fühle. So war ich ganz eigentlich sehr aufgeregt, als wir uns entschlossen haben, Natalia Ginzburg heute zu machen.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Wie kamen wir auf Natalia? Eigentlich hatten wir was anderes geplant für diese Folge. Und ich habe dann angefangen, sie hat gerne, also sie war ja sehr vielfältig, um sie auch mal einzuordnen kurz. Sie war natürlich Schriftstellerin. Sie war aber auch eine Essayistin. Sie hat viele Essays geschrieben, hat auch Reportagen später geschrieben, in Zeitungsartikel ganz viel. War auch Lektorin im berühmten Einaudi Verlag, ganz, ganz wichtig. Und wie du schon gesagt hast, sie hat das alles so ein bisschen irgendwie nebenbei gemacht. Also es flog ihr gefühlt so ein bisschen zu, wenn man sich mit ihrer Biografie beschäftigt, hat man diesen Eindruck. Und ich hatte, weil wir uns ja schon mal über Italo Calvino unterhalten haben, ihr erinnert euch bestimmt, und da natürlich Natalie Ginzburg war da ja eine gute Freundin von ihm, auch Beraterin von ihm, waren sehr eng. Und da dachte ich so, ach, ich muss auch mal was über Natalia natürlich auch lesen. Und da fiel mir die kleinen Tugenden von ihr in die Hand. Ein ganz tolles Buch, da werden wir heute nochmal drüber sprechen, mit Essays. Und ich habe angefangen zu lesen, wirklich das erste Essay, Winter in Abruzien. Und ich habe dann Jelena angerufen und habe gesagt, okay, sorry, wir müssen unseren Plan ändern, wir müssen Natalia nehmen, weil mich die Sprache und alles so fasziniert hat. Und ihr werdet auch erfahren, was daran so toll war. Und sie war wirklich, muss man sagen, eine Allround-Künstlerin. Nicht immer gut gelaunt, muss man auch sagen. Nein, sie war dafür bekannt, dass sie manchmal etwas grüßgebig und vielleicht auch etwas abweisend, gleichzeitig auch wieder schüchtern war, aber dann doch sehr leidenschaftlich dann wiederum in der Sache. Man würde vielleicht heute sagen, sie war so eine Type.
Ja, und vor allem eben hatte sie so verkörpert, ich will nicht noch einmal das Wort Werte verwenden, oder? Sie hat einfach verkörpert Maßstäbe einer Frau, nach diesen Maßstäben wollte ich zum Beispiel und meine Generation leben. Ne? Also auch Art und Weise, wie sie aussah, wie sie sich gekleidet hat, wie sie ihr Leben eigentlich betrachtet hat oder wofür sie ihr Leben auch geben wollte, beziehungsweise was waren die Sachen, die sie wirklich, für die sie brannte. Und deswegen habe ich mich gefreut natürlich, obwohl wir jedes Mal versuchen, auch geografisch so unterschiedliche Ecken zu abzudecken. Und wir hatten gerade Italo Calvino dieselbe Sprache, dieselbe Zeit auch. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollen wir noch 2, 3 Folgen ein bisschen was anders machen. Und dann kommen wir schon irgendwann mal auf Natalia Ginzburg, aber du warst dann auch so sehr von ihr eben begeistert und ich habe mich so sehr gefreut, dass du sie so gut findest, dass wir auch dann gesagt haben, okay, jetzt machen wir Natalia Ginzburg.
Das tun wir jetzt und wir ordnen natürlich auch alles so ein bisschen ein. Man kann vielleicht schon mal sagen, dass sie kein einfaches Leben hatte und wir wollen auch diese wichtigen Stationen und was sie erlebt hat, die besonders hervorheben, um dann natürlich auch auf diesen Auszug zu kommen, den ihr gerade gehört habt. Das war nämlich aus ihrem Werk, ein sehr kleiner Roman, der hieß So ist es gewesen, 1947 veröffentlicht. Genau. Aber bevor wir da hinkommen, gibt es nämlich zwei ganz wichtige Ereignisse oder Zeit, was sie auch geprägt hat, um sie vielleicht etwas einzuordnen. Wann ist sie geboren? Sie ist am 14.07.1916 geboren in Palermo. Und das Besondere war, sie war aus einer relativ, also aus heutiger Sicht großen Familie. Sie war das letzte von 5 Kindern. Das kleine Nesthäkchen, kann man sagen.
Genau, die jüngste Tochter.
Obwohl Nesthäkchen vielleicht nicht so gut passt. Ich glaube, das hätte sie sich auch selber nicht, dieses Wort hätte sie wahrscheinlich nicht genutzt, um sich da in der Familie vielleicht zu beschreiben. Sie hatte noch eine Schwester und 3 Brüder. Und ihr Vater war Anatomieprofessor in Triest, Giuseppe Levi. Und der hatte die Mailänderin Lydia Tanzi geheiratet, also die Mutter von Natalia. Und Lydia, nur mal vielleicht als kleine interessante Info, wurde benannt der Name nach deinen Protagonistin aus Krieg und Frieden. Ja, wer das gelesen hat, der weiß sofort Bescheid. Stimmt, da gab es doch eine Lydia. Und es war auch eine jüdische Familie.
Genau, das waren Juden aus Trieste. Man muss auch so im Voraus sagen, Trieste war eigentlich sehr österreichisch oder Österreich und Ungarn, Kauka, beeinflusste Stadt oder geprägte Stadt, ist die einzige Stadt in Italien, die wirklich komplett offen zum Meer gebaut wurde, was ich sehr liebe. Also normalerweise diese italienischen Städte sind sehr zu, weil klar, natürlich, also die Gefahren kamen immer von Meer. So musste man die Stadt irgendwie schützen von den eventuellen Angriffen. Und da hat eben so eine Weltmacht wie Österreich und Ungarn, eine Stadt gebaut wirklich oder eine Stadt geprägt, die komplett offen ist und großbürgerlich ist. Und natürlich, da ist das Schloss Miramare. Wir waren jetzt im letzten Sommer waren wir da. Es ist eine Literaturstadt, klar. Es ist eine Stadt mit einer großen Universität. An dieser Universität eben unterrichtete Claudio Magris, ein ganz großer Germanist. Es ist wirklich, Joyce hatte da, haben wir auch recherchiert, Joyce hat da eine Zeit lang eben verbracht und es ist sehr spannend. In dieser Stadt ist sie geboren. Sie ist in Palermo, aber in dieser Stadt sind ihre Eltern, aus dieser Stadt kommen ihre Eltern und später ist sie mit ihren Eltern nach Turin.
Da war sie 3 Jahre alt.
Da war sie 3 Jahre alt. Wollen wir nicht eben vorher noch sagen, woher wir eigentlich die Hauptstation ihres Lebens erfahren haben? Aus welchem Werk?
Genau, weil sie hat ja, was man sagen muss, wenn sie geschrieben hat, war das oft auch sehr biografisch. Mhm. Also es war zwar, und ihr bekanntester Roman, auf den du, denke ich mal, anspielst, hoffe ich jetzt, dass ich jetzt einen Volltreffer sage, das ist nämlich das Familienlexikon.
Familienlexikon, genau.
Und das war ihr berühmtestes Werk. Also dafür hat sie auch einen Preis bekommen, den Premius Straga. Das ist so ein ganz berühmter Literaturpreis, der von irgend so, ich glaube, so ein Likörhersteller hat den mal mit gesponsert. Und das heißt, Straga ist wohl irgend so ein Likör und Straga heißt auch die Hexe. Also vielleicht für die Italienischkenner, die haben das gleich erkannt. Und sie hat dieses Familienlexikon bekommen. Und das, da beschreibt sie wirklich ihre gesamte Kindheit und Erwachsenwerden. Aber gar nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, also leicht autobiografisch, dass sie viel über sich spricht. Nein, sie spricht eigentlich um die Menschen um sich herum. Das sind natürlich in erster Linie ihre Familie, aber auch die vielen Bekannten, weil sie kam schon aus einer sehr intellektuellen Familie. Auch das kann man hier schon sagen, eine Familie, die damals im antifaschistischen Widerstand war und hat da unglaublich viele wichtige Personen der damaligen Zeit auch innerhalb ihrer Familie getroffen oder ist mit denen ganz normal aufgewachsen und das waren ganz, ganz wichtige prägende Einflüsse für sie. Und man muss auch sagen, sie hatte das als Kind vielleicht gar nicht erstmal so einfach. Wie gesagt, sie war die letzte der Geschwister. Sie wurde auch bis 1927, bis sie 11 war, zu Hause unterrichtet, auch weil sie so ein bisschen kränklich war. Und man beschreibt sie als Jugendliche als sehr rebellisch und eher verschlossen. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, ihre Aufmachung. Also sie hat sich gerne wie ein Mann gekleidet, also mit kurzen Haaren, mit dunklen, flachen, ausgetretenen Männerschuhen, kein Make-up. Also es war, als ob sie sich absichtlich so ein bisschen hässlich, also in Anführungszeichen natürlich, machte. Vielleicht auch im Gegensatz zu ihrer Schwester, die schöne Paula, die immer bewundert wurde für ihre Schönheit, für ihre Eleganz. Sie hat alte Regenmäntel getragen, hat billige Zigaretten geraucht, ein Laster, was sie eigentlich fast bis zum Ende, glaube ich, sie verfolgt hat, das Zigarettenrauchen. Und sie wollte so bewusst auch so ein bisschen, sie hat es auch mal geschrieben in einem Essay, sie wollte irgendwie arm sein oder sie wollte so das Schicksal der Arbeiter teilen, obwohl das natürlich Quatsch war, weil sie war nicht arm. Ihre Familie war nicht arm, war auch nicht reich, aber jetzt sage ich mal, vielleicht so Mittel Klasse. Und sie wollte so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen. Und das war wahrscheinlich auch, weil sie sich schon auch gegen ihre Brüder und auch gegen ihren Vater so ein bisschen durchsetzen musste.
Ja, und das, was sehr interessant in diesem Roman ist eigentlich, das ist ein Roman, obwohl, also sie hat immer abgelehnt, dass das Autobiografie ist.
Aber es ist sehr geprägt, sagen wir mal,
es ist sehr geprägt.
Autobiografisch.
Genau.
Also, ich unterbreche dich sehr ungern, aber sie hat einen Satz gesagt, der passt, glaube ich, ganz, ganz gut. Sie hat nämlich gesagt, als es genau das kam, dass etwas autobiografisch ist, oder dass es sehr autobiografisch ist, da hat sie dazu gesagt, autobiografisch geht durch die Tür hinaus und kommt zum Fenster wieder herein. Ja. Also, dass man sich dagegen gar nicht wehren kann. Also, dass das automatisch auch immer eine große Rolle in den Werken spielt.
Ja, aber das, also sie hat das sehr, sehr schön eigentlich konstruiert. Nämlich, sie beschreibt ihre Kindheit und ihr Leben bis zur zweiten Ehe. Mhm. Ne? Und sie beschreibt diese große Zeitspanne aus einer sehr interessanten kindlichen Perspektive. Und du hast schon mal erwähnt, dass ihre Mutter dass ihre Mutter eben mit der Lydia hieß und dass ihr Name eigentlich, es wurde ihr gegeben als Reminiszenz beziehungsweise auch als Verbindung zu Tolstois Krieg und Frieden. Und ich meine, Der Einfluss der russischen Literatur auf diese Familie war sehr groß.
Ja. Ne?
Und ich habe den Eindruck manchmal, dass gerade diese kindliche Perspektive, die sie sehr gerne eben verwendet, um das Leben in dieser Familie und in Turin zu der Zeit, dass sie das eigentlich gerade aus Krieg und Frieden herausnimmt. Ne? Und das ist sehr interessant eigentlich, sich das alles anzuschauen. Sie hat sehr viel Tolstoi gelesen, sehr viel Gogol gelesen.
Hat auch Tschechow geliebt.
Tschechow geliebt,
natürlich.
Genau. Und das merkt man auch.
Ja,
man merkt auch diese Einflüsse, obwohl ja eine ganz andere Sprache natürlich, aber man merkt diese Einflüsse in ihrem Stil.
Ne? Das Besondere heißt ja auch Familienlexikon. Wieso Lexikon? Weil sie hat schon als Kind, und da hat sie schon gesagt, darüber werde ich mal schreiben, sie hat als Kind schon eine Liste geführt mit Wörtern und Redewendungen, die so typischerweise nur in ihrer Familie vorkommen. Genau. Weil sie sagt sozusagen auch, okay, ich kann das alles nicht erfassen, die Vergangenheit, aber es gibt wie so ein Echo aus der Vergangenheit. Und das ist diese ganzen typischen Redewendung oder bestimmte Satzfetzen, die es nur so in Familien gibt, wo man sofort weiß, ah ja, sie hat ja auch geschrieben, auch mit dem Familienlexikon. Also sie kann mit ihren Geschwistern, die können sich über Monate vielleicht gar nicht gesprochen, aber wenn sie zusammenkommen und da fällt dieser eine Satz, den vielleicht Tante Emma, sagen wir jetzt mal, gesagt hat, dann sofort ist da wieder so eine Verbundenheit. Und ihr kennt das, ich habe darüber nachgedacht, stimmt, ich erinnere mich, meine Tochter zum Beispiel, da gibt es auch, die hatte mal, da gibt es auch ein Video davon, da war sie ganz klein und da hat sie Backe, Backe, Kuchen gesungen. Und da hat sie Backe, Backe, Kuchen und sie hat immer gerne Kuchen gegessen und dann hat sie so gesagt, Kuchen. Und immer, wenn irgendwas mit Kuchen ist, wiederholen wir das alle, sagen wir mal Kuchen. So, weil sie das so gern gegessen hat. Und das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr überlegt, stimmt, da gibt es diese paar Sätze, die so typisch für unsere Familie sind, die man auch nur in diesem Familienkontext versteht. Und das hat sie aufgeschrieben und das hat sie da auch mit verarbeitet.
Genau, und sehr gekonnt verwendet sie gerade diese Fetzen, ja, als Leitmotiv beziehungsweise ja, als praktisch Gong für bestimmte Figuren.
Ja, genau. Man weiß sofort, wenn dieser Satz fällt, dann sind das die bestimmten Personen, die dann auftreten. Ganz viel vor allem ihr Vater. Ja, ja. Der kommt ja sehr, sehr dominant, ja, davor. Also der war ja auch, habe ich schon, also es wird auch insgesamt der Familie nicht wenig gestritten. Mhm. Der Vater war auch sehr cholerisch, hat immer von Simpeln gesprochen, das waren so Dummheiten, genau, für ihn. Oder da Simpel. Wurde auch der ein oder andere, die Frauen vor allem als Eselinnen bezeichnet, wenn ihm nicht so gefallen hat, was sie so machen. Ich will mal einen kleinen Auszug aus dem Familienlexikon vorlesen. Und das ist so eine typische Tischszene. Mhm. Magst du mal hören? Bei wissenschaftlichen Themen oder bei dem, was in der Fakultät passierte, konnte niemand von uns ihm folgen. Wie gesagt, er war Anatomieprofessor und hat halt gerne darüber erzählt. Es geht weiter. Dennoch informierte er täglich bei Tisch meine Mutter sowohl über die Situation in der Fakultät als auch über das, was in seinem Laboratorium mit gewissen Geweben im Reagenzglas passierte. Und er wurde wütend, wenn sie zerstreut war. Mein Vater aß bei Tisch sehr viel, aber so rasch, dass man den Eindruck hatte, er esse nichts, weil sein Teller sofort leer war. Und er war selber davon überzeugt, er esse wenig und hatte diese seine Überzeugung auch auf meine Mutter übertragen, die immer bat, doch zu essen. Aber er schimpfte mit meiner Mutter, weil er fand, sie esse zu viel. Iss nicht so viel, du verdirbst dir den Magen. Reiß dir nicht die Nägelhäutchen aus, donnerte er von Zeit zu Zeit. Meine Mutter hatte tatsächlich, seit sie ein Kind war, die schlechte Gewohnheit, sich die Nägelhäutchen auszureißen, da sie in ihrem Internat einmal einen Umlauf am Finger gehabt hatte, an dem sich später die Haut schälte. Wir alle aßen nach der Meinung meines Vaters zu viel und verdarben uns den Magen. Von den Speisen, die ihm nicht schmeckten, sagte er, sie seien ungesund, weil sie schwer auf dem Magen liegen. Von denen, die ihm schmeckten, sagte er, sie seien gesund, weil sie die Peristaltik anregten. Wenn eine Speise auf den Tisch kam, die ihm nicht schmeckte, wurde er wütend. Warum macht ihr das Fleisch auf diese Art? Ihr wisst doch, dass es mir nicht schmeckt. Wenn man aber für ihn allein etwas so zubereitete, wie er es gern hatte, wurde er ebenfalls wütend. Ich will keine Extrawurst. Ihr sollt mir keine Extrawurst braten.
Ja, ja, sehr gut. Ja.
Um mal diesen Eindruck, wie es da bei der Familie da zugegangen ist, bei der Familie Levi am Mittags- oder am Abendbrottisch. Und ich habe ja schon gesagt, es gab viele Streitereien da. Also gerade die Jungs untereinander, es waren ja wie gesagt drei Brüder. Da war der Gino, der älteste Mario und Alberto. Und gerade Mario und Alberto haben sich immer viel, viel gestritten. Und Alberto zum Beispiel war so ein bisschen der Komiker oder so ein bisschen der Clown der Familie, was der zum Beispiel gern gemacht hat, was sie auch wunderbar beschreibt. Er hat manchmal so Gegenstände aus der Wohnung verpfändet, weil er Geld brauchte. Und die Mutter hat dann versucht, diese Pfandscheine zu finden, verzweifelt, um das wieder zurückzutauschen. Und das hoffentlich, bevor der Vater das mitbekommt. Ja, oder der Alberto wollte irgendwann auch Arzt werden und war dann tatsächlich auch im Hörsaal des Vaters. Und da gibt es die nette Geschichte, dass jemand sich eine Zigarette angezündet hat in dem Hörsaal und der Vater donnert, wer war das hier? Wer macht das? Und dann sagt sein Sohn, ich Vater, ich bin's. Und alle mussten lachen. Ja, also er hat ihn da so ein bisschen vorgeführt. Also und diese wunderschönen kleinen Geschichten, die findet man halt in diesem Familienlexikon.
Genau. Aber dieses Familienlexikon ist nicht nur eben eine kindliche Perspektive auf ein Familienleben irgendwo in Italien, im Norden Italien, Italiens eben in einer bürgerlichen Familie mit vielen Kindern, sondern gleichzeitig ist das eigentlich ein Bild der Gesellschaft um eine ganz spannende und sehr schwierige Zeit. Ne? Also wenn sie ist 1916 geboren, dass sie fängt an eigentlich mit 1928 und eigentlich das, was sie schildert, ist eine Entstehung der antifaschistischen Bewegung in Italien, in Turin vor allem. Und sie schildert oder sie markiert die wichtigsten Punkte der antifaschistischen Kultur.
Und auch wichtige Personen von damals, genau, im antifaschistischen Widerstand. Genau. Vielleicht um das historisch kurz einzuordnen, wir sind natürlich in der Zeit von Mussolini.
Genau.
Der ist 1922 an die Macht gekommen.
Ja.
Da war also Natalia 6 Jahre alt. Mhm. Genau. Und man muss ja sagen, er war der Begründer des Faschismus.
Ja.
Und wer natürlich von ihm gelernt hat, war Hitler.
Ja.
Und der Schüler hat ja dann auch seinen Lehrer übertrumpft, muss man auch sagen.
Genau.
Ja, also dieser Führerkult, diese Propaganda, die Zerstörung der Demokratie, auch die ganzen Repressalien gegen den Gegnern gegenüber, das hat Mussolini sozusagen, in Italien war er da der Vorreiter.
Und die ganze Ikonologie, also ja, diese ganze
Bildsprache, die Bildsprache, ganze Sprache,
genau, Pathos, auch diese Reden mit Gestik, mit fetten Wörtern, die hin und her geschmissen werden, mit Beschuldigungen, mit Symbolik, ne, mit diesen ganzen, also Ikonografie der faschistischen Bewegung, das war schon eben, und vergesse nicht, also dass die Faschisten zu der Zeit beginnen, eben schwarze Hemden,
genau,
zu Camicie Nere. Ne?
Genau, also, das sind die Anhänger, die sogenannten Schwarzhemden, die sich,
genau,
da gegründet haben. Man muss ja sagen, interessant ist ja auch, Mussolini war ja erstmal ein Sozialist. Ja, der hat sich auch als Linker zumindest ausgegeben, hat dann aber seine Meinung geändert. Er war beteiligt am Ersten Weltkrieg und er war aber für den Krieg. Er war der Meinung, das hätte auch noch weitergeführt werden müssen und Italien sei viel zu schlecht auch weggekommen nach dem Ersten Weltkrieg. Und so nach und nach hat er sich sozusagen dem Faschismus dann oder hat sich dem zugewandt. Hat dann immer so Themen wie Überlegenheit des Volkes und er hat dann, wie gesagt, diese Schwarzhemden waren seine Anhänger. Und er hat ja, das gab den berühmten Marsch auf Rom 1922, wo er mit den Schwarzhemden, obwohl sie eigentlich gar nicht so viele waren, aber alleine diese Präsenz, die sie hatten in den Straßen, wo er den damaligen König gesagt hat, okay, du nenne mich zum Ministerpräsidenten, ansonsten werden wir hier Rom angreifen.
Ja. Was dann Emanuele gerne gemacht hat und dann später auch.
Und so wurde er Ministerpräsident und dann im April 24 gab es dann auch die Wahlen, wo auch seine Partei mit zu 65% dann gewonnen haben.
Genau. Und ich meine, der war natürlich, der war nicht der Einzige, der aus der linken Bewegung den Weg in Faschismus gefunden hat. Ich meine, wir haben auch Beispiele heute noch und nöcher, ne? Es Orban wäre oder Putin oder wer auch immer. Aber es ist ganz wichtig zu betonen, dass in Italien Widerstand sich sofort geregt hat und zwar Widerstand unter Intellektuellen, ganz viel, sehr stark auch. Und dieser Widerstand hat sich konzentriert eigentlich um einen Verlag herum und das ist Einaudi Verlag. Ne? Und die Einaudi Verlag war auch für Natalia Ginzburg eigentlich zentraler Punkt ihres intellektuellen und schriftstellerischen Lebens.
Genau, der Verlag wurde 1933 gegründet. Da waren wichtige Vertreter auch des antifaschistischen Widerstandes haben sich da gefunden, wie Einaudi natürlich Und wenn man im, man muss sich vorstellen, wenn man im Widerstand war, also natürlich haben die, die Gegner des Regimes extreme Repressalien erleben müssen. Ja? Also ob es natürlich Gefängnis war, sie haben die Staatsbürgerschaft verloren, unter Hausarrest wurden sie gestellt, also konnten dann abends nicht mehr auf die Straße gehen,
genau,
mussten also sich bei der Polizei melden, solche Sachen. Oder wurden, was dann auch, da kommen wir nämlich gleich, weil man kann das auch sehr gut ablesen, was Menschen passiert ist im Widerstand, eine Familie von Natalia Ginzburg, dass sie dann verbannt wurden. Eine Strafe, die es ja schon auch in der Antike gab. Dass wirklich Regimegegner so unschädlich gemacht wurden, indem sie halt in abgelegene Dörfer oder Inseln verfrachtet wurden und da ohne Unterhalt irgendwie versuchen mussten, zurechtzukommen.
Ganz viele. Ich würde auf dieser Stelle nur ganz kurz auf Einaudi Verlag eben zurückkommen, weil das scheint mir sehr wichtig. Der Verlag ist immer noch heute einer der bedeutendsten italienischen Verlage mit einer reichen Geschichte. Und immer noch heute ist der Verlag eng mit der intellektuellen, politischen und kulturellen Entwicklung Italiens im 20. Jahrhundert eigentlich verknüpft. Gegründet wurde Einaudi von Giulio Einaudi und Giulio Einaudi war Sohn des späteren italienischen Staatspräsidenten Luigi Einaudi. Der Verlag wurde in einer politisch schwierigen Zeit gegründet, das hast du schon gesagt, während des Faschismus und verstand sich eigentlich von Anfang an als intellektuelle Opposition. Und das ist ganz wichtig. Dieser Widerstand gegen den Faschismus hat sehr viele Intellektuelle eigentlich angezogen, unter anderem Cesare Pavese, auf den werden wir auch später zu sprechen kommen, Norberto Bobbio, Italo Calvino, den haben wir schon mal besprochen, Primo Levi, Elio Vittorini, ganz viele. Viele dieser Autoren spielten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle im kulturellen Leben Italiens. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg Verlag hatte sehr viele auch ausländische also Schriftsteller oder Autoren veröffentlicht. Ne? Hatte eine ganz tragende Rolle im Wiederaufbau Italiens eben gespielt. Das, was sehr interessant ist, dass eben Einaudi irgendwann mal, ich glaube in den 70er Jahren, an Mondadori verkauft wurde. Und Verlag Mondadori ist eigentlich in Besitz von Berlusconi. So kommt man von links nach rechts. Ach, wenn man also so. Aber es ist auch interessant, darüber nachzudenken, was für eine Rolle eigentlich Verlage spielen in unserem Leben. Das ist nicht nur eben eine Institution, die unterhaltsame Bücher stanzt. Ne? Das sind ganz wichtige Stationen unseres Lebens und unserer Erinnerung auch. Ne? Und Deutschland hat auch mittlerweile ganz wenig so diese familiengeführte Verlage, wie Einaudi war. Ne? Mhm. Und wir merken, dass immer mehr und mehr diese kleinere, bekannte Verlage an größeren Ketten verkauft werden. Und da muss man sich schon eben, muss man schon stolz sein, dass in der deutschsprachigen, in dem deutschsprachigen Gebiet eben zum Beispiel Diogenes Verlag immer noch ein Verlag ist, der auch familiengeführt wird und mit einer sehr, sehr gut gewählte eigentlich also Veröffentlichungspolitik. Ne? Also das ist nicht selbstverständlich. Und diese Verlage hatten immer schwieriges Leben gehabt. Also die Verlagswesen ist kein Geschäft, wo man das Geld tanzt. Ja. Vielleicht schon einige. Ne? Also Springer bestimmt, aber Also ernsthafte Verlage wie eben Einaudi war oder wie Diogenes ist, mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag, haben es nicht einfach. Mhm. Und also ich plädiere immer dafür, dass man gerade diese Verlage unterstützt und schaut, dass die auch weiterleben können.
Genau, gerade wenn es vielleicht darum geht, ein Buch zu veröffentlichen, natürlich kommt es auf die Verkaufszahl an. Also es muss natürlich was sein, was den meisten gefällt. Aber manchmal sind vielleicht die ein bisschen kritischeren Stimmen oder kritischen Bücher, die jetzt nicht, sage ich mal, einfache Leselektüre sind, wo man sagt, oh, das müssen wir aber irgendwie an den Mann, Frau bringen, obwohl man weiß, dass das jetzt vielleicht nicht die größten Verkaufsschlager sind, dann auch den Mut zu haben, sowas dann auch zu veröffentlichen. Und weil du gerade meintest, dass manche Verlage das nicht mal einfach ist. Genau. Ja, dass man immer abwägen muss.
Man sieht das in der Geschichte von Einaudi, wie wichtig das war. Mhm. Und letztendlich ist diese ganze Zeit und diese ganze Gesellschaft in der, oder Gruppe, nicht nur Gruppe, sondern Gesellschaft der Intellektuellen und der kulturaffinen Menschen um den Verlag herum, haben eigentlich Italien nicht gerettet, aber zumindest die italienische Sprache eigentlich
sehr
gerettet.
Sehr geprägt, ja.
Und sehr geprägt.
Und wie du schon gesagt hast, dieser Einaudi-Verlag ist in einer Zeit entstanden und mit Personen entstanden, die im antifaschistischen Widerstand war. Und jetzt, um wieder auf Natalia zurückzukommen, das war ja, wie wir schon gesagt haben, sehr prägend, diese Zeit. Und vielleicht auch ein bisschen einzuordnen, was ist da in ihrem Leben passiert? Weil das war ja schon eine sehr schwierige Zeit und ein großer Schicksalsschlag auch, muss man sagen.
Aber was für Menschen waren um sie herum? Das ist, ich glaube, ganz wichtig.
Ja, ja, also sie war natürlich, also die Familie war generell, also gegen Mussolini, der Vater hat auch laut seine Meinung in der Öffentlichkeit vertreten, wo man alle Angst haben, oh Gott, jetzt sagt das doch nicht. Und zum Beispiel Turati, das war ein sozialdemokratischer Politiker und der Gründer der Sozialistischen Partei, der ist eine Zeit lang bei der Familie untergekommen, bei der Familie Levi. Und da hat Natalia auch im Familienlexikon über diese Zeit gesprochen, wie das war.
Genau, und er hatte eine Beziehung mit Anna Kuliszowa gehabt. Und Anna Kuliszowa war eigentlich eine Russin beziehungsweise eine Ukrainerin. Ne? Sie war seine politische Weggefährte und also sie war eine Revolutionärin, sie war Feministin, sie war also schon Frauenrechtlerin und gegen Militarismus, also schon eine ganz, ganz wichtige Person zu der Zeit. Mhm. Ne?
Und die sind da, hat sie alle kennengelernt. Und es gab aber trotzdem, man kann ja sagen, ich habe ja vorhin berichtet, es gab viele Streitereien. Es gab auch Streit über Politik in der Familie, weil die ältere Generation oder die Generation der Eltern hat sozusagen immer so einen alten Sozialismus dargestellt. Ja, während die Jungen, also die ganzen Söhne, Mario Gino und Alberto, haben sozusagen eher so mehr militanten Antifaschismus eigentlich vertreten. Und so kam es auch relativ schnell, kamen die auch in die Bredouille, weil was ist passiert? 1934 im März, da wurden der Vater und der Bruder Gino verhaftet. Und zwar warum? Weil Mario, der andere Bruder, wiederum beim Schmuggeln von Dokumenten aus Frankreich erwischt wurde, an der Grenze. Und er ist dann bei der Verhaftung ins Wasser gesprungen, also an der schweizerischen Grenze entlang und wurde da von der Polizei damals aufgefangen. Und wurde so gerettet, ja, also er konnte in die Schweiz entkommen. Und aber die Polizei stand am nächsten Tag in der Wohnung von der Familie von Natalia. Und die Mutter war ganz aufgeregt und sie hatte erst Angst, weil sie Angst hatte, es ging um irgendwelche Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, und hat dann die Rechnungen Natalia in die Schulmappe gestopft und hat gesagt, hier, geben halt bitte mit den Rechnungen in die Schule. Aber es ging tatsächlich darum, dass der Vater und der Bruder Gino dann verhaftet wurden.
Und ich meine, du hast ihre Schwester schon erwähnt, die Paola Levi, die schöne Paola. Ne? Paola Levi war in eine Beziehung mit Carlo Levi dann wiederum verwickelt. Und Carlo Levi ist einer der bedeutendsten italienischen Schriftsteller. Der war Arzt, Maler und Antifaschist. Und er ist vor allem für sein Buch Christus hier fermato a Eboli oder Christus kam nur bis Eboli, ne, bekannt. Und das ist ein Klassiker eigentlich der italienischen Nachkriegsliteratur. Ne? Und Natalia beschreibt immer auch.
Unglaublich.
Es ist wirklich unglaublich.
Wie wieder alles getroffen hat.
Und wiederum die schöne Paula, das hast du mir eben erzählt, war in ihrer vorherige Beziehung, vor eben ihrer Beziehung mit Carlo Levi, war sie eigentlich in erster Ehe mit Adriano Olivetti zusammen.
Olivetti, ja.
Und wer ist das?
Na, das war doch ein, sein Vater zumindest war ein sehr reicher Fabrikbesitzer.
Genau, und was hat die Fabrik produziert?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Da musst du mir auf die Sprünge.
Schreibmaschinen.
Stimmt.
Die berühmten Olivetti-Schreibmaschinen. Ja, und ich glaube auch, erste Computer hat Olivetti auch produziert. Meine Mutter, die, das ist auch so. Man findet immer mit diesen Autoren so ganz intime, private Verbindungen, wo man den Eindruck hat, da, nur da, ist Natalia nur mein. Ne? Weil meine Mama hat eigentlich auf einer Olivetti meine Diplomarbeit getippt.
Oh. Ja. Mhm. Siehst du, so schließt sich wieder
genau, der Genau, so Kreis. Schließen sich die Kreise. Es ist unglaublich.
Und ne? Natalia hat ja noch jemanden ganz Wichtiges kennengelernt in der Zeit. Der für sie persönlich sehr, sehr wichtig wurde. Das war ein Freund der Brüder, und zwar Leone Ginsburg. Da haben wir schon, da haben wir jetzt den Namen Ginsburg, also ihr späterer Mann, der damals auch mit verhaftet wurde, als die Bruder Gino und der Vater verhaftet wurden. Und er wurde für 4 Jahre erstmal verurteilt. Und Leone hatte eigentlich eine Dozentenstelle an der Universität in Literatur, hatte die aber verloren, weil er den faschistischen Eid nicht ablegen wollte.
Genau, in Literatur, aber in russischer
Literatur. In russischer Literatur, genau, weil er auch russische Wurzeln hatte.
Genau, Leone Ginsburg ist ein, ich glaube aus Odessa, ein russischer Jude. Ne? Ja, genau, er ist geboren in Odessa. Und er war, das ist auch ganz wichtig, er war Mitbegründer von Einaudi Verlag.
Genau.
Ne?
Genau.
Das heißt eben schon eine ganz wichtige Person für Turiner antifaschistische Bewegung und für Verlagswesen und ein sehr offensichtlich ein glühender Antifaschist und ein sehr engagierter Lehrer.
Und er muss auch sehr charismatisch gewesen sein. Also er hat die Leute wirklich in seinen Bann gezogen, obwohl der Vater von Natalia, diese typischen Sätze, wo er meinte, der ist hässlich oder er ist hässlich. Das war, was ich jetzt, also man hat Bilder gesehen, gut, das ist immer was sehr Objektives, aber ich fand, er hat wirklich, also wenn man Fotos von ihm sieht, einen sehr, sehr stechenden Blick irgendwie, also sehr, sehr beeindruckend wirkt er einfach so in seiner ganzen Gestalt. Und wie gesagt, er war auch, wurde auch verhaftet. Wie gesagt, Alberto, der Bruder, wurde auch zwischendurch mal verhaftet. Und Leon und Natalia haben sich die ganze Zeit auch schon geschrieben, als er im Gefängnis war. Und dann kam er heraus, wieder aus dem Gefängnis, und sie haben dann 1938 geheiratet. Inzwischen wurde auch die Situation noch schwieriger, weil dann auch 1938 im selben Jahr die Rassengesetze in Kraft getreten sind in Italien. Also vorher muss man sagen, Mussolini hatte das nicht so, wie es in Deutschland war, auf die jüdische Bevölkerung zunächst abgesehen. Das muss man sagen. Also die Juden konnten relativ unbehelligt leben bis dahin in Italien. Aber dann mit den Rassengesetzen 1938 wurde es schwieriger. Also man durfte nicht mehr, jüdische Mitbürger durften nicht mehr an der Uni studieren, wurden entlassen. Aber die Kommunen kamen aber nur sehr schleppend dem nach, das umzusetzen, weil das alles gar nicht so erfasst war. Nicht so wie in Deutschland, wo man relativ schnell nachweisen oder sehen konnte, wer war Jude und wer nicht.
Chaos hat manchmal seine Vorteile.
Das muss man sagen. Und Natalia und Leone haben auch relativ schnell dann auch 2 Kinder bekommen. Also 1939 ist Carlo geboren und 1940 Andrea. Inzwischen wurden aber auch die Pässe von den beiden eingezogen. Mhm. Und Leone verlor auch die italienische Staatsangehörigkeit. Und Natalia wäre gern hätte gern Italien verlassen. Also sie hätte gern diesen sogenannten Nansen-Pass gehabt. Ja, das war ja ein Pass damals für staatenlose Flüchtlinge und Immigranten, wo man die Möglichkeit hatte, auch sozusagen zu emigrieren, auszuwandern. Aber Leone wollte das nicht. Er hat gesagt, ich will hier bleiben, ich will hier kämpfen. Und 1940 ist dann auch Italien in den Krieg eingetreten, im Juni 1940. Und was dann passiert ist, ich habe ja vorhin schon gesprochen von einer typischen Bestrafung, die es damals gab, das war nämlich die Verbannung. Und Natalia und Leone mussten dann 1940 nach Pizzoli gehen. Und das war ein Dorf in Abruzzen, nicht Abruzien, das habe ich vorhin falsch ausgesprochen, also in Abruzzen. Da mussten sie hin und es war am Anfang sehr, sehr schwer für die Kleinen. Man muss sich ja vorstellen, also sie hatten zwei kleine Kinder. Ja, also da, und das war ein Dorf, das war so westlich von Rom, also vollkommen abgelegen. Sie mussten gucken, wie kümmern wir uns um unseren Unterhalt. Sie hatten irgendwie eine kleine Wohnung und Natalia kam erst gar nicht mit dem Holzofen zurecht und so wird so beschrieben, das ist ganz, ganz interessant. Und, aber sie nach und nach haben sie da sich, sind sie gut angekommen, auch von den Bewohnern dort. Sie haben Freundschaften geschlossen, haben auch viel Hilfe bekommen. Auch Leone zum Beispiel hat dort den Bewohnern geholfen, hat amtliche Briefe zum Beispiel geschrieben und sie unterstützt, hat aber natürlich noch Kontakt zu seinen Kollegen und Mitstreitern in Naudi verlassen. Also ihr habt da auch viel, Übersetzen, Lektorenarbeit und so, das hat er alles in der Zeit auch noch gemacht. Es ging dann alles über Briefe, über die Post und sie haben sie da versucht sozusagen, sich irgendwie zurechtzukommen und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert in der Zeit. Ja. In der Zeit war es, inzwischen kamen auch immer mehr Juden, sind auch in dem Dorf angekommen und da haben sie nach und nach auch erfahren, was los ist, auch in Deutschland. Sie haben von den Lagern erfahren und erfahren, was Juden da passiert. Und 1943 wurde auch eine Tochter noch geboren, die Tochter Alessandra. Ja, sie waren jetzt zu fünft. Ja.
Ja.
Und dann gab es den 25.07.1943. Das war der Tag, wo Mussolini von seinen eigenen Gefolgsleuten gestürzt wurde und unter Hausarrest gestellt wurde. Und das war der Moment, wo Leone beschlossen hat, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, ich gehe nach Rom. Ja. Und Natalia sollte zunächst im Dorf, im Pizzoli bleiben. Und es war aber immer schwierig, also auch noch in der Politik. Also die neue Regierung wollte aber nicht mit den demokratischen Kräften zusammenarbeiten. Es war so ein bisschen hin und her, es war eine sehr unruhige, unklare Situation, was jetzt passiert. Dann kam es auch zum Waffenstillstand erstmal, ja, mit den Alliierten am 8.1943. Und zunächst war das ein riesen Freudentaumel natürlich. Alle waren glücklich, dass der Krieg vorbei ist. Aber leider sind die Deutschen damals noch weiter vorgerückt und haben dann im sogenannten Rettungsunternehmen Eiche, haben dann Mussolini, also Fallschirmspringer, haben dann Mussolini am 9.1943 befreit. Und sind immer auch weiter vorgerückt. Also gerade so die italienische Armee, die Soldaten mussten da, wurden dann auch deportiert, wurden in Arbeitslager geschickt. Und Hitler hat dann so eine genannte Marionettenkabinett aufgebaut mit Mussolini. Also der stand eigentlich ganz unter der Fuchtel von Hitler und sollte mehr oder weniger tun, was er sagt. Also es war noch eine relativ ungeklärte Situation in der Zeit. Also wir hatten sozusagen ein befreites Italien, aber auch gerade Norditalien war halt noch jetzt von dieser Marionettenregierung und den Deutschen war da beeinflusst. Und die Deutschen sind immer mehr vorgedrungen und kamen auch in das Dorf Pizzoli, da wo Natalia gerade noch war mit den Kindern. Und Natalia natürlich als Jüdin und auch als aus einer Familie oder mit auch einem Mann des antifaschistischen Widerstandes war natürlich in Gefahr. Leone war schon in Rom. Und ich hatte ja gesagt, sie hat da nette, gute Kontakte auch geknüpft. Und da war eine Frau, die hatte so ein Gasthaus da und die hat die Deutschen überredet, doch Natalia mitzunehmen. Das ist seine Cousine, die wurde, die ist aus Neapel, wurde da ausgebombt und nehmt sie doch mit, bitte nach Rom. Und das ist dann auch passiert. Sie konnte sie überreden und sie ist am 1.11.1943 ist sie auf den Lastwagen gestiegen und ist dann in einen Zug, der auch bombardiert wurde. Es muss sehr traumatisch gewesen sein, also immer noch mit drei kleinen Kindern, also eins wirklich im Säuglingsalter noch. Und so hat sie es auch nach Rom dann geschafft, also wirklich mit dieser abenteuerlichen Geschichte. Und dann 20 Tage später wurde Leone verhaftet. Ja, also er hat dann in einer Untergrunddruckerei gearbeitet. Und wie gesagt, die Deutschen waren auch in Rom in der Zeit. Und er wurde da verhaftet, kam ins Gefängnis Regina Coeli. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Mein Italienisch ist nicht so gut. Und erstmal war er im ganz normalen, sag mal, normalen Gefängnis. Und dann wurde aber seine Identität entdeckt.
Und er wurde gefoltert.
Genau, und dann kam er in den sogenannten deutschen Truck, ja, wo die SS war, und da wurde er gefoltert. Und was er gesagt haben soll, das spricht vielleicht auch so ein bisschen für seinen Charakter oder wie er dachte, er hat schon so vorausgedacht. Bevor er da abgeführt wurde, hat er zu seinem Mithäftling, soll er gesagt haben, man darf später keinen Hass auf die Deutschen haben. Das soll er gesagt haben. Hm. Glaubst du nicht dran?
Nein.
Okay. Ich weiß. Das zumindest
sorry.
Ist die Überlieferung, genau, und er wurde da gefoltert, und ich würde mal gerne jetzt hier Natalia noch mal zu Wort kommen.
Er wurde
lassen.
Sogar gekreuzigt.
Na, gekreuzigt habe ich jetzt nicht, also er wurde auf jeden Fall gefoltert, ihm wurde irgendwie der Kiefer gebrochen, und das Problem war, dass er sowieso von schlechter Gesundheit war, er hatte irgendwie gerade die Masern überstanden. Und Natalia hat das mal geschildert, so die letzten, aus den letzten Tagen, was sie da in, es gibt diesen, das hatte ich vorhin schon berichtet, diese wunderschöne Essay Winter in den Abruzzen. Und da würde ich gerne vorlesen, was sie zum Ende dieses Essays geschrieben hat. Es gibt etwas eintönig Gleiches in den Schicksalen der Menschen. Unser Leben entwickelt sich nach alten, unverrückbaren Gesetzen, nach einem gleichmäßigen alten Rhythmus. Träume verwirklichen sich nie, und kaum haben sich verflüchtigt, erkennen wir je, dass wir die größten Freuden unseres Lebens außerhalb der Wirklichkeit zu suchen haben. Kaum haben die Träume sich verflüchtigt, verzehren wir uns vor Sehnsucht nach der Zeit, da sie uns erfüllten. Und in diesem Wechsel von Hoffnung und Sehnsucht verläuft unser Schicksal. Einige Monate, nachdem wir das Dorf verlassen hatten, starb mein Mann im Gefängnis von Regina Coeli. Beim Gedanken an diesen grauenvollen, einsamen Tod, an die Ängste, die ihm vorangingen, frage ich mich, ob dies wirklich uns passiert ist. Uns, die wir Orangen bei Giro kauften und im Schnee spazieren gingen. Damals glaubte ich an eine glückliche und frohe Zukunft, reich an erfüllten Wünschen, an gemeinsamen Erfahrungen und Unternehmungen. Und doch war jene Zeit die beste meines Lebens, und erst jetzt, da sie mir für immer entschwunden ist, erst jetzt weiß ich es. Ja. Also Leone ist dann auch leider an den Verletzungen, ihm wurde auch kein Arzt gerufen, das war auch noch ein Problem, ist er dann leider in dem Gefängnis in Rom gestorben.
Ja.
Und damit war aber auch die Odyssee noch nicht beendet für Natalia, weil sie war dann auf der Flucht. Ja, also Italien war jetzt noch nicht befreit, und sie musste dann, ist dann in unter verdeckten Namen in ein Klöster untergekommen. Die Kinder sind dann zu Verwandten geschickt worden. Sie hatten ständig Angst. Sie hat auch beschrieben, sie mussten Menschen vertrauen, denen sie gar nicht kannten. Es war ein Hin und Her. Und sie musste, also bis dann der Krieg wirklich beendet war, hatte sie auch wirklich eine schlimme Zeit durchzustehen.
Und ungefähr da endet auch der Roman Familie in Mexiko.
Genau, ne? Also sie beschreibt
das. Das ist
alles
ganz interessant, wie sie das eigentlich aufgebaut hat. Einerseits ist das sehr intim, sehr, sehr persönlich, sehr, also Natalia Ginzburg als Frau zu der Zeit in Italien, und auf der anderen Seite ist das eigentlich Geschichte eines Landes, einer Sprache, einer Kultur in den schwierigsten Zeiten. Ne? Mhm. Und es ist unheimlich schön dargestellt, wobei man ständig den Eindruck hat, eigentlich erzählt sie nur Fakten. Eigentlich geht sie so linear nacheinander. Ne? Also, aber Art und Weise, wie sie das macht, macht eigentlich dieser Faktenaufzählung zu großer Literatur.
Genau, das ist ja auch ihr typischer Stil. Vielleicht können wir, wenn wir gleich nochmal anfangen, über das So ist es gewesen zu sprechen. Da haben wir ja, also vielleicht noch kurz um einzuordnen, sie ist dann auch 1944 nach Turin zurückgegangen und hat da auch im Einaudi-Verlag angefangen zu arbeiten.
Genau. Hat auch dann Italo Calvino kennengelernt.
Genau, ein paar Wese auch, weil sie kannte vielleicht auch schon vorher durch ihre Brüder. Und Einaudi nannte sie auch mal das kritische Gewissen des Verlags. Also sie hat weil sie immer, sie hat sehr, sehr viele Manuskripte gelesen, sie hat sehr viel, also sie hat auch wirklich beraten, hat sehr viel Impulse gegeben, das und das zu veröffentlichen. Zum Beispiel, sie war, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass auf Italienisch die Tagebücher der Anne Frank übersetzt wurden, veröffentlicht wurden. Dafür hat sie sich zum Beispiel sehr eingesetzt, weil sie gesagt hat, okay, es ist wichtig, dass wir über diese Zeit reden, es ist wichtig, dass wir sehen, was passiert ist. Das war nur ein Beispiel. Sie hat ganz viel übersetzt natürlich. Mhm. Ja, das war, ob es Proust war. Ja, das hat sie übersetzt. Dürer,
Margaret Dürer.
Also sie hat wirklich Flaubert auch. Also sie war da wirklich die ganze Zeit hat sie sehr sehr viel gearbeitet und viel getan.
Und das zeichnet sich auch aus. Die ganze Zeit denke ich darüber nach. Natalia Ginzburg war eine richtige Feministin.
Ja, und sie, man muss auch sagen, es war auch damals gar nicht so einfach als Frau, sich da, das war ein reiner Männerverlag.
Genau, aber andererseits war sie auch durch und durch eine Frau. Sie war eine Mutter, sie hatte immer eigentlich einen Partner an ihrer Seite gehabt.
Ja,
ne?
Ja.
Und man hat den Eindruck, dass das Leben hat nie ihre Intellektualität besiegt, beziehungsweise umgekehrt. Also ihre Intellektualität hat eigentlich nie ihre Lebendigkeit, ihr mit beiden Beinen in Alltagsleben stehen. So habe ich, du hast mich gefragt, wie ich Natalia Ginzburg beschreiben würde. Ich würde schon sagen, eine geniale Autorin, Revoluze, eine Feministin, eine Mutter der 5 Kinder, glaube ich.
Insgesamt waren es ja noch 5 Kinder. Genau, 5 sie hatte Kinder später doch mal 2 Kinder.
Mit 2 Ehen oder 3
2
Ehen.
Zwei Ehen.
Also, aber mit beiden Beinen im Alltagsleben, im Alltag, im Leben, im normalen Leben.
Das stimmt. Und das Schreiben hat sie so wie nebenbei gemacht. Das war was ganz Selbstverständliches.
Genau.
Also wir werden nicht uns noch an Simenon, der ja schon immer, okay, ich muss schreiben, Geld verdienen. Ja. Sie hat es so nebenbei. Sie hat auch meistens auf dem Sessel gesessen, in der Hand einen Notizblock und hat so geschrieben.
Ja, genau. Ja. Genau.
Und sie hat, das war wie so im Nebenbei, wie so mit so einer gewissen Leichtigkeit. Das musste einfach raus. Sie hat es auch nicht geplant. Sie hat gesagt,
und es gibt ganz viele so Erzählungen oder Zeugen oder Darstellungen. Viele haben sie eigentlich kritisiert, dass sie alles anders priorisiert und nicht richtig und ausschließlich schreibt. Cesare Pavese war zum Beispiel einer, der immer sie eben angefeuert hat und hat gesagt, du sollst schreiben und auch die Elsa Morante.
Ne? Er hatte auch gesagt, du sollst jetzt mal aufhören mit dem Kinderkriegen, als die Alessandra kam und sollst jetzt mal hier wieder weitermachen. Also das hat er gar nicht so richtig verstanden.
Genau.
Und er hat auch über den Roman geschrieben oder gesagt zu ihr bei So ist es gewesen, was wir eingangs gehört haben. Da hat er gesagt, so in dem Sinne, warte mal, wo habe ich das hier? Ach genau, wenn du nicht so unglücklich wärst, hättest du ein schöneres Buch geschrieben. Also er meint gar nicht mit schön, dass das nicht schön geschrieben ist, aber einfach vom Thema her. So, und ja klar, sie hat da gerade vor kurzem, 3 Jahre vorher, ihren Mann verloren.
Hatte genauso ein trockenes Humor oder trockene Sprache wie sie. Ne?
Ja, aber und sie hat es ja sogar, dieses Buch, was ja eigentlich sehr traurig ist, eine sehr traurige Beziehung beschreibt, kannst du ja auch gleich nochmal mehr dazu sagen, das hat sie ja auch Leone gewidmet.
Ja, und das ist etwas, was mich eigentlich immer wieder verwundert hat, also weil das ist eine sehr interessante Geschichte.
Worum geht's denn da?
Da geht es um eine Frau, die einen Mann liebt, der behauptet, sie nicht zu lieben. Und er ist mit ihr und führt auch eine Ehe mit ihr, weil sie ihn liebt. Und andererseits ist er in eine andere Frau verliebt.
Schon von Anfang an, das wusste sie auch.
Das wusste sie, genau. Und es ist gar nicht diese Dreieck-Geschichte, was einen so fesselt. Und auch nicht die fantastische, kühle und distanzierte Sprache, ohne jegliche Dekoration, ohne jegliche Voluten und Verzierungen. Sondern das, was mich fasziniert, ist eigentlich dieser Roman, diese kleine Geschichte, ist für mich pure Frauenliteratur. Nämlich sie findet den Weg, die intimste, jetzt geht es nicht um Körperlichkeit, es geht auch nicht um Sexualität. Es geht tatsächlich um Frausein. Mhm. Und um feine und sehr so sehr versteckte und nie zugegebene Gefühle und Gedanken einer Frau. Mhm. Das heißt, wenn eine Frau diesen Roman liest, Frau erkennt sich selbst. Mhm. Natalia Ginzburg spricht meine versteckte Gedanken in intimsten Momenten meines Lebens. Und das berührt mich sehr, sehr tief. Mhm. Also es ist wirklich, ich habe den Eindruck, sie hat da alles, was sie gegenüber Männer empfunden hat, hat sie es geschafft, in Sprache einzugießen oder...
Und vielleicht müssen wir dann auch, weil du sagst ja, diese Sprache und ihre Sprache ist ja auch was ganz Besonderes, vielleicht um nochmal ein bisschen auf ihren Stil auch jetzt zu sprechen zu kommen.
Ja, ja, das ist das, was wir eigentlich immer, was uns zwei oder uns beide immer wieder fasziniert. Also das haben wir bei einigen Autoren, die wir beschrieben haben oder die wir besprochen haben, gefunden. Sie hat eine ganz klare und sehr leichte Sprache. Ihre Sätze sind sehr kurz. Sie baut keine komplexe oder verschachtelte Sätze.
Gar nicht. Keine Deko.
Kein Deko, genau. Sie verwendet selten Adjektive. Wenn, dann haben diese Adjektive doppelt und dreifache Bedeutung. Mhm. Und sie eigentlich schafft Emotionen, also es strotzt von Emotionen eigentlich.
Ohne dass die so explizit aber benannt werden.
Und das ist ihre Kunst. Ne? Sie schaffte diese Gefühle durch Konstellationen, durch Szenen. Ne?
Genau.
Und dann auch ganz sachte und so nebenbei ausgesprochene Kommentare, die eigentlich Bedeutungsträger sind.
Und Sätze, die man nicht vergisst. Ihr großes Vorbild war ja Tschechow.
Ja.
Und ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich denke, ja, Tschechow auch bekannt, klar, knapp, die Realität, also so waren die Menschen, also ein bisschen nicht bloßgestellt, will ich nicht sagen, aber die Menschen so ein bisschen nackt gemacht. Das macht sie auch, aber sie macht es anders. Weil bei Tschechow im Nachhinein, da gibt es ja wenig Ausweg für die Menschen, ja. Die sind so, wie sie sind. Also er beschreibt es und sagt dann, jetzt seht, wie er damit klarkommt. Das ist bei ihr, finde ich, nicht so. Also du hast viel in allen ihren Geschichten, werden die Menschen durch die Beziehung natürlich, werden die Menschen geformt oder das prägt sie, die Umstände natürlich, gerade bei ihr, sehr oft das Thema, die Zeit des antifaschistischen Widerstandes. Aber es gibt trotzdem immer noch so einen Ausweg. Aber es ist nicht einfach. Also sie beschreibt diese Komplexität der Welt auch mit ganz, ganz einfachen, klaren Worten. Aber sie schreibt auch, nur weil etwas falsch ist, ist es nicht automatisch das Gegenteil von richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist alles immer so ein bisschen komplizierter. Und das schafft sie aber in einer ganz einfachen Sprache, ohne Deko, ohne Prompt auszudrücken.
Und ich glaube, das ist, weil sie eine Frau ist. Und sie ist auch eine Mutter. Und das ist ihr Können. Um sie herum waren ganz viele Männer, die dann zum Schluss den freien Tod gewählt haben.
Oh ja.
Ob das Primo Levi war oder Cesare Pavese, also auch Tod von ihrem Leone, also sehr viel Tod gab es um sie herum. Ne?
Ja, ja.
Und
auch ihr zweiter Mann. Also er ist ja dann auch relativ früh, das war Gabriele Baldini,
genau.
Der ist ja auch relativ früh dann nach Krankheit dann auch verstorben.
Aber sie war immer dem Leben verschrieben.
Und sie hat ja auch gesagt, gut, interessant, dass du das auch sagst, weil sie hat doch gesagt, eine Frau muss wie eine Frau schreiben, aber mit den Qualitäten eines Mannes.
Ja.
Also ohne Sentimentalitäten. Und man soll auch nicht erfundene Dinge erzählen. Also ihr war es immer wichtig, das hat ihr auch Leone immer gesagt, man soll die Wahrheit sagen, sag die Wahrheit, schreib
genau,
über die Wahrheit.
Genau.
Das hat er ihr auch so mitgegeben in seinem letzten Brief. Du musst schreiben, aber schreib immer die Wahrheit.
Aber dann macht sie eben in Familienlexikon, schreibt sie die Wahrheit der Erwachsenen. Und das ist diese dann macht sie eigentlich so diesen Kick. Also sie nimmt die Perspektive eines Kindes auf und schreibt über die Wahrheiten der Erwachsenen, gesehen mit den Augen eines Kindes.
Ja.
Genau, und dann in diesem So ist es gewesen, sie schreibt eigentlich über die Liebe mit den Augen einer ungeliebten Frau.
Mhm.
Und das ist sowas von eine ungeliebte Frau, die noch das Kind hat, und das Kind verliert.
Ne? Genau, sie verliert dann
also,
auch noch ein Kind, ja.
Genau.
Aber die Frage, die ich mir stelle, weil du meintest von, dass die Frau geliebt hat. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil als ich es gelesen hatte, ich das Gefühl, sie hat ja auch so in die Richtung, sie hat es ja auch ein bisschen Analyse kann man bei Natalia nicht wirklich sprechen oder zumindest von der Protagonistin, dass sie etwas analysiert. Aber in einem Moment sagt sie auch, vielleicht habe ich aber auch nur, liebe ich ihn auch nur, weil ich das Gefühl hatte, geliebt zu sein. Oder weil ich die Aufmerksamkeit von ihm hatte.
Oder weil ich mir wünsche,
ja,
so ein Gefühl zu haben, geliebt zu sein.
Genau.
Und weißt du, ich denke häufig, dass wir alle solche Gedanken haben, wenn wir lieben. Und das ist also unser Wunschbild ist zu lieben, so wie ein sehr, wie soll ich sagen, fester Granitstein, das ist die Liebe. Und die Liebe ist eigentlich voller Zweifel. Und das ist das, was sie ständig eben wie ein Schweizer Käse, ne? Also du bist ständig in Zweifel, liebe ich, wie sie über Intimität schreibt. Ne? Einerseits wünscht sie sich, intim zu sein mit dem geliebten Mann, andererseits ekelt sie sich auch davon, stößt ihn ab, ne? Und dann kommen die Zweifel. Liebe ich ihn tatsächlich? Was ist das für ein Gefühl?
Mhm.
Ne? Aber diese, und dann ärgert sie sich auch oder sie verachtet sich selbst, dass sie von, also diese wechselhafte, ich glaube, das ist auch die Wahrheit, die wir vielleicht nicht gerne, lesen wollen, ne?
Ja.
Wahrnehmen wollen, aber sie konfrontiert uns. Und deswegen, also ihre Texte, ihre Bücher sind eine Art Spiegelbild. Man findet sich wieder in vielen Szenen ihrer Literatur.
Auch viele Gedanken, die sie teilt. Also ich habe ich dir auch gesagt, das habe ich mal vorgehoben, also auch die Gedanken, die sie hat zur Mutterschaft zum Beispiel, was es heißt, Mutter zu sein, wie einen das verändert, wie sich die Lebenswelt so ändert. Ja, da gibt es auch in diesen Essay die kleinen Tugenden, wie Dinge, die sie jetzt, ob es draußen kalt ist, was zieht dann das Kind an, braucht es nochmal extra Söckchen oder extra Mützchen oder so, was sie da beschäftigt, was Dinge, die sie, oder vorher, wenn sie jemanden gesehen hat mit Kinderwagen, ach, wie langweilig, läuft da lang, und das ist aber jetzt ihr Leben und wie sehr das auch einen Menschen verändert, Eltern zu sein, das beschreibt sie auch wunderbar, auch wie man danach lebt, nach diesem fürchterlichen
ohne
Krieg.
Romantik, ohne Pathos,
genau.
ohne Verschönerungen.
Auch,
ne?
Auch wie man nach diesem Faschismus wieder mal ein neues Leben aufbauen kann oder wie sie auch sagt, also ich kann meinen Kindern nichts mehr erzählen von dem Storch, der die Kinder bringt oder so, nachdem ich sie wecken musste und wir dann fliehen mussten mit wenig Habseligkeiten, da kannst du dem Kind jetzt nicht mehr mehr so eine Traumwelt vorgaukeln, solche Sachen. Und das sagt sie in so einer Sprache und das ist so bewegend. Klar, sie ist eine Person ihrer Zeit, aber was ich vorhin schon gesagt habe, das ist so allgemeingültig, was sie schreibt. Und sie selber hat ja auch gesagt, zu dem Stil, warum sie so schreibt, das fand ich auch ganz schön. Einmal natürlich, dass die Sprache durch den Faschismus zerstört wurde.
Ja. Und man die Sprache wieder aufbauen müsste.
Und etwas persönlicher, sie war halt die Kleinste, die Jüngste. Und sie hatte immer wenig Zeit, um zu reden, weil ihr wurde wenig Redezeit gegeben. Und sie musste immer alles sehr kurz und sehr schnell zusammenfassen, das sie auch so ein bisschen geprägt hat.
Ja, ich meine, italienische Sprache hatte dieselben Heiler gehabt wie die deutsche Sprache, wenn wir über Porzellan sprechen oder Gruppe 47 nach dem Krieg und auch über die Schwierigkeiten.
Das
und
waren das so ähnliche Richtungen sozusagen.
Das war die ähnliche Richtung.
Ja, genau.
Und vor allem eben, wenn wir über diese kühle und distanzierte Sprache sprechen. Oder bei Calvino haben wir gesehen, die Ironie oder die Fantasie. Ne?
Das ist bei ihr nicht. Diese fantastischen Elemente haben wir bei ihr gar nicht.
Nein, aber man merkt, das, was für diese Generation No-Go-Area ist Pathos.
Genau.
Das ist Mussolini,
ja.
Das ist Faschismus, ne?
Das ist verbrannt.
Ist, und alle diese große, schwere Worte, ne, die sind nicht da, die sind nicht mehr da. Und das macht diese Literatur und diese Generation so besonders.
Ja, ich kann auch noch empfehlen, ohne dass wir jetzt im Detail nochmal drauf eingehen könnten, weil sonst hören wir hier nie wieder aus. Ich hatte ja auch noch ganz wunderbar ihren Roman »Alle unsere Gestern«.
Oh ja.
Ja, ein bisschen länger. Das ist auch eine Familie im antifaschistischen Widerstand. Ist interessant, weil du gerade, als du gesagt hast, Familienlexikum aus den Augen eines Kindes, auch jetzt hier so ein bisschen das Buch, so ist es gewesen, aus den Augen dieser jungen Frau, die ihren Weg eigentlich noch sucht. Und das ist auch ein Roman, der aus den Augen von Anna geschrieben ist, die auch in einer Familie aufwächst, wo die Brüder auch im Widerstand sind. Und die aber dann dummerweise, muss man sagen, schwanger leider wird von dem Nachbarsjungen und dann einen alten Familienfreund heiratet, Cenzo Rena. Eine wichtige Figur, der auch auf dem Dorf relativ abgelegen wohnt und sich da ganz doll einsetzt für bessere Lebensbedingungen. Und ich will gar nicht zu viel erzählen, aber das ist auch in einer, also das ist ein sehr fast sehr personenreichste, also muss man sagen, sehr, sehr viele Personen werden da in diesem Roman auch beschrieben. Und es ist eine wunderschöne Familienchronik, auch in ihrem typischen Stil. Ich will gar nicht zu viel sagen, weil ich jetzt fast das Ende verraten, kann ich nur euch sehr ans Herz legen, alle unsere Gestern, inspiriert von einem Shakespeare-Zitat, der Titel, bitte lest das, ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert.
Und ich weiß es nicht, ob du eben dabei auch ihre Biografie hast.
Ihre Biografie, ja, es gibt verschiedene Biografien, kann man ja auch nochmal andeuten. Genau, das ist ja einmal Maya Pflug. Mhm. Ja, Maya Pflug hat ja auch viel von ihr übersetzt, von Natalie Ginzburg. Und dann habe ich noch Die Freibeuterin, das ist ein bisschen ein größeres Werk.
Genau.
Das ist auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr lesenswert von einer Journalistin, die sie auch noch persönlich kennengelernt hat. Und vielleicht nochmal, will ich nochmal kurz was erwähnen zu ihrem, wollen wir nochmal kurz zu ihrem zweiten Mann was sagen, den sie dann, oder wollen wir, also sie hat vielleicht noch kurz, um das abzurunden, weil sie ist ja dann auch mal Mama geworden und das war vielleicht so ein weiterer weil du meintest, war unglaublich viel gearbeitet, hat dann Gabriele Baldini geheiratet, das war ein Dozent für englische Literatur, hat dann auch kurz mit ihm in London gelebt, ein Paar, was sehr unterschiedlich war, das beschreibt sie auch in vielen Essays, auch was du vorhin berichtet hast. Und sie hat dann auch noch mal zwei Kinder, einen Sohn, der leider sehr frühzeitig verstorben ist, und noch eine Tochter. Und das war Susanna. Und Susanna ist leider auch geboren, da war sie noch gesund, aber durch eine Krankheit hat sie dann Hydrocephalus, was auch als fürchterliches Wort Wasserkopf bekannt ist. Also eine Tochter, die sehr, sehr viel Leben lang sehr schwer beeinträchtigt war und immer Unterstützung brauchte. Und sie hat sie auch ihr Leben lang gepflegt. Ja, das war noch, hat das irgendwie auch noch mit alles versucht unterzubringen. Und das war auch so ihr größtes, Natalia ist selber 1991 gestorben. Mhm. Und das war auch so ihre größte Sorge, was passiert mit meiner Tochter? Susanna, aber ihre Tochter Alessandra hat sie dann aufgenommen. Das sind immer die Frauen mit der Care-Arbeit. Das sind immer die Frauen, die sich dann letztendlich kümmern. Gut, das so als Nebensatz. Und ja, und sie hat halt ihr Leben lang, war natürlich dem Verlag sehr zugeneigt, hat dann da später nur noch als Beraterin gearbeitet, war auch später mal Abgeordnete, also hatte noch so eine kleine politische Karriere.
Ja.
Und hat auch noch angefangen, Komödien zu schreiben. Das ist vielleicht noch erwähnenswert.
Genau. Und, von ihr. Einige von diesen Komödien habe ich auch
Hast du die gelesen? Ich habe die gar nicht, ich habe weder gesehen noch gelesen.
Ja, und es ist wirklich, also Komödien, das ist mehr so Ironie, aber ich habe jetzt, ich habe mich auch nicht vorbereitet, darüber zu sprechen.
Nee, das war jetzt auch nicht unser Thema, deswegen, aber sie hat auf jeden Fall
noch... Es ist auch sehr interessant.
Ja. Und
eine Sache ist mir aber aufgefallen, sehr viel wird über Natalia Ginzburg gesprochen im französischen Sprachraum, im englischen Sprachraum. Die Kroaten haben eine sehr große Recherche über sie und ganz viele Bücher wurden über sie geschrieben. Im deutschen Sprachraum gibt es wenig von Natalia Ginzburg. Wenn es nicht sehr diese wenig. Wunderbare Übersetzerinnen Maya geben Flut. Würde, hat man den Eindruck, wäre die deutsche Kulturszene überhaupt nicht so sehr daran interessiert.
Ja,
die italienische Literatur hat nicht so einen
großen Stellenwert.
Genau.
All die spätere des 20. Jahrhunderts vor allem. Das ist richtig. Also ich muss ja sagen, ich kannte sie klar vom Namen, hatte vorher noch nichts von ihr gelesen, aber was ich sehr bedauere, dass ich sie nicht früher entdeckt habe. Aber gut, lieber zu spät als nie.
Ja, aber dann haben wir noch ganz viele, also Else Morante und dann... gute Freundin von ihr. Dann Dacia Mareini, ne? Alle waren eben Frauen von Alberto Moravia, ganz interessant. Also Oriana Fallaci, eine der bekanntesten und größten Journalistinnen. Ne? Also diese Frauenfiguren und ihre Werke, ihre Literaturen ist so besonders und so engagiert und so auch rebellisch und auch kämpferisch aufgestellt, finde ich sehr, sehr schön und auch würde auch empfehlen, eben die italienische Frauenliteratur vor allem eben zu konsumieren bzw. zu lesen.
Das nehmen wir auf jeden Fall an. Also an euch auch. Also lest, schaut mal, was ihr vielleicht noch findet an italienischer Literatur. Vielleicht zu Natalia noch so zum Ende. Wir hatten ja schon am Anfang, habe ich dich gefragt, wie war sie? Was war das so für eine? Vielleicht noch so ein bisschen, um sie zu beschreiben. Sie wurde halt auch mit der Zeit immer ein bisschen pessimistischer, muss man sagen. Sie hat ja auch viel Artikel geschrieben und hat auch sehr kritisiert, so die heutige Erziehung. Ich glaube, das ist aber so ein Generationsding. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Generation, die nicht die Nachfolgegeneration kritisiert für die Erziehung der Kinder. Also das hat sie wohl auch gerne gemacht, war auch sehr israelkritisch, muss man sagen. Und hat auch so ein bisschen das Landleben, das bäuerliche Leben, dass das ausstirbt. Solche Themen haben sie auch rumgetrieben. Natürlich auch das Frausein. Also sie hat sich sie konnte jetzt mit den ganz neuen feministischen Bewegungen nicht so viel anfangen, wie es auch typisch ist. Ja, hat sich aber auf der anderen Seite zum Beispiel für die Möglichkeit der Abtreibung für die Frauen sehr eingesetzt. Sie war, wie gesagt, immer so ein bisschen düstere Gemütsverfassung. Das wurde auch so immer ein bisschen schlimmer, so zum Lebensende. Pavese nannte sie aber auch früher schon einen schlecht gelaunten Moschusochsen. Fand ich auch ganz süß. Und sie war wohl auch bekannt dafür, das hatte Einaudi mal zu ihr gesagt, also wenn sie irgendwo hinkam, abends noch nicht zusammenzusitzen, dann ist sie oftmals eingeschlafen. Sie saß dann da und hat die Äuglein zugemacht und ist eingeschlafen.
Naja, sie hat ja 5 Kinder gehabt.
Einaudi hat auch gesagt, immer wenn es am schönsten ist, schläft sie ein und der Abend ist im Eimer. Oder bekannt ist auch die kleine Anekdote, das fand ich auch so schön, als sie mal zu einer Theatervorstellung gegangen ist von sich, also von ihrem Stück, dann stand sie da auf der Bühne am Ende, hat sich dann irgendwie da verbeugt und stand da aber da mit Mantel, Tasche und Schirm, so als ob sie jetzt gleich eigentlich weiterlaufen möchte und jetzt mal noch kurz verbeugen und hallo, hier bin ich und jetzt geht's aber auch mal weiter, ich muss mal wieder nach Hause. Also sie hatte schon so eine Eigenart, weil ich am Anfang gesagt habe, das war so eine Type.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch Generationssache. Also viele Frauen fallen mir ein, ob das Anna Magnani ist, Simone Signore ist. Ne? Das war eine aufregende Zeit, Nachkriegszeit. Das war eine Zeit, in der die Menschen sehr traumatisiert waren einerseits, ja, aber auch andererseits bereit zu kämpfen und ihr Leben für das bessere Morgen einzusetzen. Und also das, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich die Interviews mir anschaue, was für eine Ästhetik sie alle hatten. Ne? So, ich finde das so schön. Das erinnert mich an meine Mutter, das erinnert mich an die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, die auch diese Merkmale getragen hat. Und wahrscheinlich deswegen mag ich auch diese ganze Generation. Ich meine, genauso, wenn du Hannah Arendts Interviews dir anschaust, außer diese Perlenkette, könnte man sagen, okay, das ist sehr ähnlich wie Natalia Ginzburg. Ne? Also das stimmt. Sind so irgendwie Merkmale, die einer Zeit markieren. Ne?
Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Soll ich noch was vorlesen? Ich habe überlegt, ob ich noch was Kleines vorlese.
Wenn du...
Vielleicht ist was ich habe ja schon geschrieben. Wenn du
Bedürfnis hast, dann tu das.
Ich lese mal noch vor, vielleicht noch mal zum Thema, wie sie das mit den Kindern, was ich vorhin schon angesprochen habe. Weil Kinder waren ja wirklich ein großes Thema. Vielleicht lese ich noch mal so was Kleines aus dem Essay vor. Und dann würde ich sagen, okay. Kommen wir vielleicht. Ich finde es immer schön, wenn wir auch, wir sprechen die ganze Zeit über einen Autor, über eine Autorin. Und ich finde es immer irgendwie schön, wenn wir beginnen mit ihren Worten und vielleicht enden wir auch einfach damit.
Dann machen wir.
Also sie hat das geschrieben in auch die kleinen Tugenden, das hatte ich ja schon mehrfach berichtet von dem Buch mit den vielen Essays. Und das ist das Essay Die menschlichen Beziehungen. Und da hat sie nämlich auch über Kinder geschrieben, über wie es ist, Mutter zu sein. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Wie stark und frei war unser Schritt, als wir allein endlos durch die Stadt liefen. Mitleidig schauten wir auf die Familien herab. Die Väter und Mütter, die sonntags ganz langsam mit ihren Kinderwagen auf Alleen spazieren gingen. So etwas erschien uns langweilig und traurig. Jetzt sind wir selbst eine von diesen Familien. Ganz langsam gehen wir den Kinderwagen schiebend die Alleen entlang. Und wir sind nicht traurig. Vielleicht sind wir sogar glücklich. Doch fällt es uns schwer, unser Glück zu erkennen vor lauter Panik, dass wir es von einem Augenblick zum anderen für immer verlieren könnten. Das Kind in dem Kinderwagen, den wir vor uns herschieben, ist so klein, so schwach. Die Liebe, die uns alles bindet, ist so schmerzlich, so voller Schrecken. Wir fürchten uns vor einem Windhauch, vor einer Wolke am Himmel. Es wird doch kein Regen kommen. Wir, die mit bloßem Kopf bei strömenden Regen mit den Füßen durch die Pfützen gegangen waren. Jetzt haben wir einen Schirm. Und wir hätten gern auch einen Schirmständer zu Hause im Flur. Die seltsamsten Wünsche überkommen uns, von denen wir nie geahnt hätten, dass wir sie haben könnten, als wir noch allein und frei durch die Stadt gingen. Wir hätten gern einen Schirmständer und eine Garderobe, Bettwäsche, Handtücher, einen Backherd, wie auf dem Land einen Eisschrank. Wir suchen nicht mehr die Peripherie auf, wir gehen die Alleen entlang zwischen Villen und Gärten. Wir achten darauf, dass unsere Kindern keinen zu schmutzigen und armen Leute nahe kommen, aus Angst vor Läusen und Krankheiten. Wir flüchten vor den Bettlern. Da steckt so viel Wahrheit drin.
Ja, das stimmt.
Also Dinge, die jetzt einem wichtig sind, auf die man achtet, wo man dachte, oh Gott, da hättest du dich vor Jahren über dich totgelacht. Aber gut, und das ist halt wunderbar an ihr. Ja, sie beschreibt so Sachen, Alterssituationen, du denkst immer, ja, kenne ich. Und genau das empfinde ich auch so. Genau darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht oder genau darüber habe ich mich schon mal lustig gemacht. Ja, also eine ganz, ganz, ganz wunderbare Frau war Natalia Günzburg und wir geben eine noch größere Leseempfehlung als sonst.
Genau. So, Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr natürlich noch mehr über unsere Podcast-Folgen erfahren wollt, über uns erfahren wollt, über die Autoren, wie sahen sie aus, vielleicht auch noch zusätzliche Informationen, dann folgt uns auf unserem Insta-Kanal unter lit.ermittlerin. Und wir freuen uns auf euch. Bis nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.